Ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Gerade läuft bei Hello Agile eine Sommeraktion. Und wenn du schlauer aus den Sommerferien kommen willst als alle anderen, dann solltest du mal auf helloagile.de vorbeischauen. 20% gibt es da auf alle Weiterbildungen vom OKR-Coach über Scrum New Leadership bis hin zu Lego Serious Play. 20% auf alle Weiterbildungsformate, bei der Buchung von 2 Formaten sogar 30%. Und die Codes zur Anmeldung stehen in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Nach der heutigen Folge weißt du, wie man sich auch als großer klassischer Mittelständler transformieren kann und wie mächtig Co-Creation dabei eigentlich ist. Herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und ich will herausfinden, wie zeitgemäßes Arbeiten Menschen glücklich und Unternehmen erfolgreich macht. Ich habe 2018 Hello Agile gegründet, hast du ja im Einspieler gehört. Und mit Ausbildung, Beratung und Begleitung befähigen wir Menschen und Unternehmen auf dem Weg zu New Work und agilem Arbeiten. New Work ist aber komplexer, als man denkt, und daher möchte ich es mir und euch in allen Dimensionen erschließen. Und heute mache ich das mit Kerstin Hochmüller. Sie ist CEO der Marantec-Gruppe, ein Hidden Champion, wie er im Buche steht, 100 Millionen Umsatz, 550 MitarbeiterInnen aus der Nähe von Bielefeld. Und Kerstin führt die Gruppe vom Industrie- zum Digitalunternehmen. Außerdem ist sie zum Beispiel Co-Gründerin von New Mittelstand und Co-Gründerin von Open Champion. Und da reden wir gleich drüber. Erst einmal herzlich willkommen, liebe Kerstin.
Ja, hallo, ich freue mich, dass ich dabei bin.
Ja, schön, dich hier zu haben. Bei der Recherche, was du so alles machst, da habe ich ganz schön gestaunt, weil du einiges mitbringst. Und die große Frage, die natürlich als allererstes kommen muss, wie wird man denn eigentlich CEO von einem 100 Millionen Hidden Champion und was macht eigentlich die Marantec-Gruppe?
Ja, vielleicht erstmal, was macht die Marantec-Gruppe? Wir entwickeln und vertreiben Steuerungs- und Antriebs- und Steuerungssysteme, speziell für Tore im gewerblichen und privaten Bereich. Und das international. Ursprünglich entstanden aus der Hörmann-Gruppe hier in Ostwestfalen, sind wir halt spezialisiert auf Antriebs- und Steuerungstechnik. Das machen wir mit rund 550 Mitarbeitern, mit einer hohen Fertigungstiefe. Das bedeutet, wir haben speziell in Europa einige Fertigungswerke, die viele der Komponenten, die wir verbauen, auch selber herstellen. Und das tun wir erfolgreich seit 1989 und wollen das auch weiterhin erfolgreich machen.
Also im Grunde ist das, kann ich mir das vorstellen, wie also vom elektrischen Garagentor bis zu einem elektrischen Tor, was sehr, sehr große Hallen irgendwie öffnet und schließt.
Ja, genau. Das ist das kleine Tor eines Einfamilienhauses bis hin zu Tiefgaragen, großen Industrietoren, Zugängen wie Parkschranken, alles, wo irgendein Fahrzeug oder irgendwas Größeres durchgehen oder fahren möchte.
Okay. Erstmal verständlich, klassischer Hidden Champion, wie schon gesagt. Und nun die zweite Frage, wie gesagt, wie wird man CEO von so einem Hidden Champion?
Genau, ein bisschen zufällig vielleicht auch, wie das Leben so spielt. Das eine ist, dass mein Mann das Unternehmen Marantec gegründet hat. Ich bin 2013 dazu gekommen, nachdem ich vorher mit meinem eigenen Unternehmen, was Design- und Marketingberatung gemacht hat, die Marantec-Gruppe schon einige Jahre begleitet habe in diesem speziellen Thema und bin dann immer stärker in die Organisationsentwicklung gegangen und habe dann 2012 einen Vorschlag gemacht, wie wir uns offener aufstellen, gerade in unseren einzelnen Werken, die alle sehr autark gearbeitet haben und wir halt klassischerweise auch eine sehr starke Geschäftsleitung hatten, die am Ende des Tages alles entscheiden konnte und so auch agiert hat. Und dann habe ich dort einen Vorschlag gemacht, wie das Ganze anders funktionieren kann, nämlich viel breiter aufgestellt mit den Leuten zusammen. Und dann hat man entschieden, hört sich gut an, dann mach's halt auch. Und so bin ich mehr oder weniger da reingerutscht, ohne mir damals wirklich im Klaren darüber zu sein, wo das Ganze eigentlich hinführt und was ich heute tue und wo wir heute stehen.
Wow, ziemlich zufälliger, aber ziemlich erfolgreicher und schneller Weg an die Spitze. Was ich interessant finde, Design- und Marketing-Background, glaubst du, dass bringt dir bestimmte Vorteile? Weil oft hört man ja irgendwie, ne, der neue Vorstand ist irgendwie CFO gewesen, kennt sich mit Finanzen aus oder kennt sich mit Legal-Themen aus. Aber so Design- und Marketing-Background finde ich schon sehr, sehr interessant, gerade bei so einem Unternehmen, was eher ja klassisch ist.
Ja, also zum einen habe ich einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Also ich habe klassisch BWL-Studium gemacht, habe auch in der Industrie gearbeitet, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe mit einer Freundin zusammen. Das heißt, da hat mir natürlich schon im kleinen Rahmen auch alles, was mit Finanzen zu tun hat, aber natürlich nicht in dieser Größenordnung. Das ganze Thema Marketing hat ja auch viel mit Kommunikation zu tun, mit Darstellung von Visionen und überhaupt Visionen zu haben. Und Techniker gibt es ja genug bei uns. Das ist das, was ich immer sage. Wir brauchen ja nicht eigentlich noch einen neuen Techniker, sondern eigentlich als Ergänzung funktioniert das ganz gut, auch wenn ich mich natürlich in die technischen Produkte auch reindenke. Und das, Technik interessiert mich auch, aber ich bin halt kein Freak. Und von daher glaube ich, dass es aber auch eine ganz gute Ergänzung ist, einfach einen ganz anderen Bereich mit einzubringen.
Okay, und wie hat diese Änderung, also kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen, was du da für eine Änderung vorgeschlagen hast, was das alles umfasste?
Genau, die Hauptänderung, mit der eigentlich alles anfing, war zu sagen, wir brauchen eigentlich in den einzelnen Unternehmen der Gruppe keine eigenen Geschäftsführer, die alles irgendwie alleine und separiert vor Ort entscheiden, sondern wir brauchen eine Zusammenarbeit. Und die funktioniert am besten, wenn wir viele Bereiche aus den Unternehmen zusammenbringen. Und dann war in dem Moment auch klar, die Rolle des Geschäftsführers oder der Geschäftsführung spielt eigentlich keine Rolle mehr, sondern es geht eigentlich darum, wer hat welche Spezialwissen und welche Qualität und Kompetenzen und die zusammenzubringen, um auch einfach sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Und so ist eigentlich dieser Ansatz entstanden, wir brauchen Teams und wir wollen Teams und wir wollen eigentlich weg von dieser klassisch hierarchischen Struktur, die natürlich in Familienunternehmen flach ist, in der Tat, aber am Ende ist doch alles zugeschnitten auf einige wenige Personen, die letztlich für alles verantwortlich sind und sich auch jeder darauf verlässt. Und das wollte ich damit durchbrechen.
Und das finde ich super interessant. Also wie gelingt es denn irgendwie Leute, die ihr ganzes Leben daran gewöhnt sind, so zu arbeiten, ne, dass immer, wenn ich irgendwie, ich sage jetzt mal klischeehaft, eine kompliziertere Frage habe, dann frage ich meinen Chef. Und wenn der Chef es nicht beantworten kann, dann fragt der seinen Chef. Ne? Und dann gibt es dann diese ewig langen Abstimmungszyklen. Wie durchbricht man das und wie schafft man es, den Mitarbeitenden irgendwie da eine neue Art zu denken beizubringen, dass sie eben Dinge alleine entscheiden können vielleicht oder im Team?
Ja, also das Haupt, gar nicht davon ausgehen sollte, dass jeder mit dieser Struktur wirklich glücklich ist, sondern gerade erfahrene Kollegen und Kollegen, die haben durchaus den Anspruch, natürlich auch selber zu entscheiden und die versuchen ja auch, Einfluss auf Entscheidungen zu nehmen durch ihre Expertise. Also es ist ja nicht so, dass jeder sagt, ich finde das toll. Klar gibt es ein paar, die sagen, ich fühle mich sicher, wenn ich das fragen kann. Aber grundsätzlich ist schon ein Wunsch da auch zu sagen, naja, ich weiß es hier, dann kann ich auch entscheiden, wenn ich entsprechend alle Informationen und den Rahmen habe. Also das ist, glaube ich, mal die Grundlage, dass gar nicht jeder das so cool findet. Mhm. Aber es halt auch nicht so doll auffällt, weil, muss man auch sagen, ein Gründer und Eigentümer ist halt auch nett in seiner Art, Dinge zu bestimmen. Und man folgt dem ja auch gerne, sonst wird es ja nicht funktionieren. Ja. Und das zu verändern, hat viel natürlich mit Vertrauen, Offenheit zu tun, mit gemeinsamem Lernen und vor allen Dingen auch Verantwortung zu übernehmen oder darüber zu reden, was besser ist. Das ist halt ein Riesenunterschied. Und da geht es sehr stark darum, natürlich Sicherheit zu geben, dass man trotz einer eigengefällten Entscheidung aber nicht alleine ist, wenn es nicht funktioniert oder wenn es korrigiert werden muss. Das ist sicherlich oder war auch einer der größten Aspekte, auch zu sagen, jetzt können wir entscheiden, aber jetzt müssen wir irgendwie auch den Mut finden, das zu tun und alles, was damit zusammenhängt, dass man auf einmal in der Entscheidung selber ist und damit auch in der Verantwortung.
Und gab es da irgendwie so größere transformationsartige Prozesse oder ist es eher so im Kleinen passiert, indem man irgendwie, wie auch immer, den Leuten das gesagt hat, hey, ihr könnt jetzt selber entscheiden, wir bauen jetzt hier und da irgendwie eine hierarchische Ebene ab oder so, oder gibt es da irgendwie so ein Big Bang, wo ihr sagt, so, und jetzt arbeiten wir in einer holokratischen Organisation, oder gibt es irgendwelche Frameworks, die ihr eingeführt habt? Wie war das?
Also es gibt und gab mehrere Big Bangs und angefangen halt mit dem großen Big Bang, dass wir gesagt haben, okay, wir bilden jetzt Führungsteams, die miteinander arbeiten und die Geschäftsleitung zu dem Zeitpunkt, das war einmal mein Mann, der freiwillig gesagt hat, cool, mach das mal, und ein anderer Geschäftsführer, dem das nicht so leicht fiel, dass wir gesagt haben, das ist jetzt so, also das war ein riesiger Change, und die Motivation war total hoch. Wir haben das nur mit Leuten auch aus den eigenen Reihen gemacht. Die Motivation war enorm groß, das auch eigenständig zu können. Natürlich so eine gewisse Unsicherheit, ist das jetzt echt so? Insofern war das ein riesen Ding. Und dann kann man sagen, ja, dann läuft das mal so eine Zeit und dann gibt es den nächsten großen Knall, weil am Ende des Tages lernen wir ja auch, ne? Also ich wusste, dass wir so miteinander uns verbinden und arbeiten wollen. Was aber alles daraus entsteht, also wo Probleme entstehen und wo tolle Sachen entstehen, das passiert ja auf dem Weg. Und von daher gab es immer wieder große und kleine Veränderungen, die wir aber während des Laufens eigentlich gemacht haben. Und so würde ich mal sagen, zwischendurch gibt es da richtige krasse Dinge, wo dann alle merken, das ist jetzt ja hier wirklich anders. Und dann gibt es aber auch eine ganze Zeit lang wieder so ein Eingrooven auf das, was dann entschieden wurde.
Auf der Website von euch steht ein Zitat von dir, das lese ich kurz vor, weil das passt ganz gut dazu. Wir machen den Sprung vom Industrie- und Digitalunternehmen. Dafür entwickeln wir neue Geschäftsmodelle und schaffen uns ein neues Ökosystem, in dem wir unsere Ideen realisieren. Und ich finde, also das, was wir gerade besprochen haben, das zeigt das schon ziemlich gut, ne? Also gerade dieser Sprung vom Industrie- und Digitalunternehmen, was ja auch die Art der Arbeit so ein Stück weit ausmacht. Was ist dieses Ökosystem, von dem du sprichst? Ist es das, die Veränderung, die ihr gerade durchmacht?
Ja, bedingt. Einmal natürlich klar, Ökosystem im Kleinen. Das heißt, wir sind eine Unternehmensgruppe, bestehen aus mehreren Standorten und auch Firmen, die halt klassischerweise während der Historie akquiriert wurden und dem geschuldet natürlich auch weiterhin sehr eigenständig gearbeitet haben. Das heißt also überhaupt erstmal aus unserer eigenen Gruppe ein Ökosystem zu bilden. Aber viel, viel wichtiger ist mir, dass wir Ökosysteme haben zwischen Startup und Mittelstand und auch zwischen Mittelstand und Mittelstand. Und das ist etwas, was diese Mittelstandskultur, so toll wie sie in Deutschland ist, aber zu einem heutigen Problem macht, weil wir haben riesige Ökosysteme in den USA beispielsweise oder in China, zwar auf ganz andere Art und Weise, aber wir sind halt nach wie vor ja die vermeintlichen Hidden Champions, wo jeder für sich unterwegs ist. Und das meinen wir mit Ökosystem, dass wir uns da komplett anders aufstellen müssen, um unsere Stärken auch zusammenzubringen.
Du meinst, dass der Mittelstand sich sozusagen verbündet mit anderen Mittelständlern, mit Startups, um sozusagen stärker aufzutreten?
Genau, das meinen wir mit, oder meine ich damit, dass wir unser eigenes Ökosystem machen müssen, indem wir uns nämlich zusammenbringen und gucken, was macht eigentlich Sinn, weiterhin alleine zu machen, und wo macht es Sinn, dass wir einfach Dinge auch gemeinsam machen. Und alles das, was die großen Treiber sind, wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit, neue Technologien, macht null Sinn mehr, wenn jeder irgendwie das Gleiche versucht. Abgesehen davon, dass uns ja viele Kompetenzen dafür fehlen, die Startups beispielsweise mitbringen, ist es auf der anderen Seite einfach schlichtweg nicht mehr das Gleiche, ob ich jetzt ein Produkt eines Wettbewerbers versuche zu verbessern und in meinen Kernkompetenzen bin, oder ob ich versuche eine Digitalisierungsstrategie aufzubauen, die irgendwie gegen die Welt ankommt. Das ist halt ein Riesenunterschied. Und das geht meiner Meinung nach überhaupt gar nicht mehr anders, als dass wir uns da zusammentun.
Okay, verstehe. Da kommen wir schon so ein bisschen auf das andere Thema, denn du hast ja laut LinkedIn einige Dinge nebenher laufen, neben deiner Tätigkeit als CEO. Der Tag hat ja immer 24 Stunden, ne? Und die große Frage ist, wie verbringst du denn eigentlich die meiste Zeit oder womit, ne? Also wie viel Prozent bist du CEO und wie viel Prozent bist du in deinen anderen, Projekten oder Unternehmen?
Also mein Hauptjob und auch meine, wenn man das nach klassischer Arbeitszeit einteilt, ist natürlich meine Rolle bei Marantec und auch das natürlich mit enormem Engagement. Das, was so als Side-Events läuft, ist letztlich auch etwas, was gemeinsam einzahlt. Und was auf der anderen Seite mich aber auch total treibt, zu sehen, dass das, was wir bei Marantec probieren, das eine ist, aber dass wir in einer Welt und Umwelt leben, wo wir das, was wir lernen, wirklich schnell teilen sollten und uns auch insgesamt verändern sollten, weil, und das ist das, was mir wirklich extrem wichtig ist, ich möchte beweisen, dass Demokratie zu mehr Zufriedenheit und wie man das auch so definiert, als Erfolg und Wohlstand dient. Und das kann nicht sein, dass das besser funktioniert, wenn es diktatorisch vorgegeben wird. Und das ist schon auch noch ein Treiber, der mich auch damit in meiner Freizeit beschäftigt.
Und du hast ja das Thema New Mittelstand und du bist auch Co-Founderin bei Open Champion. Kannst du vielleicht zu beiden etwas sagen, was beides ist? Ich glaube, es geht beides irgendwie in die gleiche Richtung. Aber erzähl es doch nochmal unseren ZuhörerInnen und mir.
Genau. Also das, was sicherlich das verbindende Element dabei ist, dass da Menschen unterwegs sind oder Ideen unterwegs sind, um genau dieses neue Wirtschaften und dieses Miteinander zu schaffen. Der Neo-Mittelstand ist eigentlich entstanden, dass ich während der Corona-Zeiten ja viel überhaupt digital und bei LinkedIn unterwegs war und da Evgeni getroffen habe, der diese Vision auch hat, nämlich Start-up-Mittelstand als neues Wirtschaften zu betrachten. Und da habe ich spontan auch gesagt, da mache ich mit. Das hört sich für mich gut an. Und der Open Champion ist dann doch nochmal etwas ganz anderes, weil dort auf der einen Seite die Erfahrung unserer Marantec-Reise reinspielen, nämlich, was wir gesagt haben, dass wir auch selber auf der Reise sind zum Open Champion, aber dass wir eben auch diese volle Überzeugung haben des Co-Creations, dass das den Erfolg ausmacht und was wir beim Open Champion machen. Und den habe ich ja zusammen mit Janis, Andreas und Michael, meinem Mann, gegründet, als Initiative für nämlich die Entwicklung von Co-Creation-Unternehmen. Und das ist, glaube ich, der Riesenunterschied, dass es da komplett ums Machen geht und nicht darum, etwas auszutauschen, etwas zu lernen, etwas zu diskutieren, sondern wirklich zu machen. Und machen heißt, Unternehmen zu bilden, die mit verschiedensten Werten arbeiten, die vermeintlich in Deutschland oder in Europa halt nicht mehr möglich sind oder sein sollen. Und das ist Produktion, das ist Nachhaltigkeit, Kreislauffähigkeit, Innovation und gemeinsam schnell Erfolge zu erzielen. Das ist das, was wir dort zeigen und jetzt auch machen.
Das heißt, ihr helft Gründern, die eine Gründungsidee haben, oder baut ihr selber diese Unternehmen?
Genau, wir helfen nicht Gründern, sondern der Open Gym ist letztlich eine Validierungsmaschine. Das bedeutet, dass wir das, was wir in Unternehmen lernen, dass Ideen entweder gar nicht zum Zuge kommen oder unendlich weiter betrieben werden, obwohl sie nicht gut sind, dass wir diesen gesamten Prozess in eine Organisationsform gegossen haben. Das ist der Open Champion. Das heißt, Ideen, die man im Unternehmen hat, die werden dort auf extrem schnelle Art und Weise validiert. Das machen wir aktuell mit unserem Partner WattX zusammen, die dort sehr viel Erfahrung haben. Das bedeutet, innerhalb von 3 Monaten ist eine Idee validiert, um zu wissen, liegt dort eine Geschäftsidee oder nicht. Und wenn dort eine Geschäftsidee liegt, dann öffnen wir diese Idee für einen Co-Creation-Prozess, in dem natürlich vornehmlich bestehende Unternehmen, Familienunternehmen, Mittelstandsunternehmen diese Ideen aufgreifen können, zu ihren eigenen machen. Und entweder haben sie Kapazitäten und Kompetenzen in Unternehmen, wo das gut reinpasst, oder aber sie haben die Idee, so etwas weiterzuentwickeln und in den Markt zu bringen. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe dahinter. Und das jetzt in einem nächsten Schritt mit Mitgliedsunternehmen zu machen, die genau das Gleiche machen, was wir jetzt im letzten Jahr per eigenen MVP durchgeführt haben, nämlich eine Idee zu validieren, zum Geschäftsmodell zu machen und jetzt in den Co-Creation-Prozess zu gehen. Und das skalieren wir jetzt. Und das ist das, worum es dort geht. Und genau diese Risiken der Ideenfindung und Validierung in Unternehmen auszusourcen und damit auch Geschwindigkeit aufzunehmen. Und natürlich auch Ideen, die doof sind, dann auch relativ schnell ad acta zu legen, was ja häufig auch ein Problem ist, dass man in Organisationen sehr lange an Dingen festhält, die möglicherweise dann auch gar nicht mehr richtig sind.
Das heißt, wenn ich irgendwie...
Und das macht der Champion.
Das heißt, wenn ich irgendwie ein großes Unternehmen bin oder Mittelständler, dann kann ich mich beim Open Champion als Mitglied registrieren. Und wenn ich dann so Mitarbeiterideenwettbewerbe oder irgendwie sowas habt, ne, wenn irgendwie Mitarbeiter sagen, hey, ich hätte die Idee, keine Ahnung, einen entsprechenden Fahrradsattel zu entwickeln, dann wird das sozusagen die Idee in zum Open Champion reingegeben und dort geschaut, ob das ein Geschäftsmodell ist oder nicht, also relativ schnell validiert.
Genau, das ist jetzt der Ansatz. Also wenn du Mitglied bist, dann bringst du halt auch Ideen mit ein. Alle Mitglieder entscheiden darüber, welche Ideen wirklich validiert werden. Das ist wirklich auch ein Community-Prozess. Wir haben ein starkes Board von Menschen, die in vielen, vielen Bereichen Erfahrung haben, wo wir erste Feedbacks bekommen. Und dann wird entschieden, welche dieser Ideen wollen wir in die Validierung bringen. Und dann gibt es natürlich an verschiedensten Punkten immer die Entscheidung, weiter betreiben, ja oder nein, bis hin dazu, dass wir sagen, und jetzt ist es soweit, dass es entweder gegründet oder entsprechend umgesetzt werden kann. Und dann sind natürlich auch die Mitgliedsunternehmen diejenigen, die als erstes entscheiden können, wo beteiligen sie sich, wie, was möchten sie selber machen. Also wirklich dann natürlich auch wieder bezogen auf das Unternehmen. Und eventuell eine Integration oder halt auch ein neues Geschäftsmodell mit anderen zusammenzubauen.
Und
das bekommt man als Mitglied.
Ja. Und wer entscheidet das und wer validiert das? Welche Geschäftsideen?
Die Entscheidung darüber, was validiert wird, treffen die Mitgliedsunternehmen zu gleichen Teilen. Also da gibt es überhaupt, jeder hat die gleichen Rechte. Die Validierung machen wir dann entsprechend mit unserem VATX-Teams. Und dann die Entscheidung an verschiedensten Stellen, das ist natürlich einmal natürlich Beratung, was kommt dabei raus, und das ist dann auch wieder eine Mitgliedsentscheidung, zu gucken, mit welchen Ideen geht man weiter. Also Ansatz ist, dass wir natürlich davon ausgehen, dass die Qualität der Ideen, die von Unternehmerinnen und Unternehmern kommen, schon recht hoch ist, dass wir aus 15 Ideen, die wir validieren, im Jahr auch 2 bis 3 Unternehmen gründen können. Das ist im Moment der Ansatz dabei, den wir auch geprüft haben und von dem wir auch wissen, dass wir ihn innerhalb von 12 Monaten, und das ist wirklich maximal schnell, das ist echt, glaube ich, so die schnellste Art, die wir auch gezeigt haben, dass die geht, und dass wir das jetzt im nächsten Schritt genau umsetzen. Das soll dann passieren.
Und das heißt, dass an diesen neu gegründeten Unternehmen können sich dann die Mitglieder auch wiederum beteiligen zu einem sehr Early-Stage-Zeitpunkt, um halt maximal dann auch was davon zu haben. Okay, das ist natürlich ziemlich smart. Und ihr sagt auf der Webseite, dass das Thema Co-Creation ein sehr, sehr wichtiges ist bei diesem ganzen Prozess. Lass uns da nochmal drauf eingehen. An welchen Stellen Co-Creation und warum ist das so wichtig?
Also von mir ausgehend immer, wenn wir uns die ganzen Buzzwords angucken, die wir gerade haben, ob das jetzt Fachkräftemangel ist, Standortkosten, Energiekosten, also alles, was da reinfließt, Digitalisierung, Innovationsbereitschaft und Kosten für Innovation, dann gibt es ja Lösungen, wie wir auch mehrere Dinge gleichzeitig anpacken können. Und eins der Co-Creation-Dinge ist natürlich, digitale und nachhaltige Konzepte gemeinsam zu machen. Also beispielsweise, wenn ich einen Kreislauf aufbauen möchte, dann macht das nur Sinn, wenn ich das mit anderen Unternehmen zusammen mache, ökonomisch überhaupt. Aber ein anderer großer Punkt ist, und der ist mir auch total wichtig, wir müssen an manchen Stellen Standardisierung schaffen von Komponenten, damit wir auch über einheitliche gemeinsame Produktion nachdenken können, weil dann lösen wir ganz viele Dinge mit einem Schlag. Und wenn wir alleine mal rechnen, in unserer Branche, wie viele Maschinen haben denn alle unsere Mitunternehmen in der Branche, was wird darauf produziert, wie viel Energie braucht das, wie viel Manpower braucht das, wie groß ist das Volumen eigentlich im Markt, und dann ist irgendwie, und dann noch zu sehen, dass viele Produkte ja nun auch wirklich sehr, sehr, also sehr gleich sind, weil sich das natürlich auch entwicklungstechnisch so rauskristallisiert hat, dann zu sagen, naja, dann macht es jetzt vielleicht auch Sinn, mal zu gucken, ob man da nicht effizienter mit umgehen kann, indem man eben Standards gemeinsam produziert. Und das meinen wir auch mit dem Co-Creation, weil das hätte enormen Auswirkungen natürlich auf die Kosten, auf die Schnelligkeit, und dann kann ich ja anschließend immer noch meine Marke bilden oder meine Werte einbringen, weil das ist am Ende ja sowieso der Grund, warum Kunden bei uns kaufen, nicht weil wir die schönste Produktion haben, sondern weil sie natürlich bei uns andere Werte und Dinge mitbekommen. Und das ist das, was wir meinen und was wir auch wirklich vorantreiben wollen und was wir auch exemplarisch zeigen wollen, dass das geht. Und dass das ein Weg ist, wie Deutschland und Europa auch Stärke entwickeln kann.
Stark. Und was ist euer Ziel mittellangfristig von der Größe her? Wie viele Unternehmen sollen da drin sein?
Du meinst jetzt bei Marantic oder über den Open Champion? Nee, letztlich ist das auch am Ende wurscht. Ja. Das greift alles zusammen. Also es gibt da überhaupt gar keine Limitierung. Es ist natürlich klar, je mehr Unternehmen zusammenkommen, desto komplexer wird es. Darum ist es auch alles eine Frage natürlich des Mindsets. Also du musst eigentlich schon an dem Punkt sein, dass du sagst, ich weiß, das macht Sinn. Und ganz in Startup-Manier zu sagen, was kann ich denn jetzt geben, damit das Ganze glückt? Und das ist eigentlich auch der Ansatz, dass wir sagen, wir möchten nur mit denjenigen jetzt arbeiten, die auch an diesem Stand sind, weil Überzeugungsarbeit klar. Probieren wir seit vielen Jahren, dann das funktioniert nicht. Aber es gibt ja viele Unternehmen, die eigentlich nur noch so eine Initiative oder eine Initialzündung brauchen, um zu sagen, und jetzt geht's los und jetzt probiere ich das. Aber ich glaube, das ist das Allerwichtigste und das ist auch das, was der Open Champion ist, zu sagen, wenn du machen willst, dann findest du einen Weg. So sind Unternehmen entstanden. Und da hast du auch nicht als erstes gefragt, was gehört mir, was kommt dabei rum, sondern du wolltest was machen. Ja. Und wenn wir da wieder sind und sagen, wir wollen was machen, dann wird das glücken und das Ergebnis wird besser sein als das, was ich alleine erreiche. Mhm. Aber mit dieser Einstellung muss man da rangehen. Und das Schöne bei Familienunternehmen ist, wir haben ja alle die gleichen Werte. Also diese Vertrauensbasis zu schaffen, kann gar nicht das große Problem sein, weil wir haben es hier nicht mit Konzernstrukturen oder mit irgendwelchen Menschen zu tun, die irgendwie Spielchen spielen, sondern wir haben es mit Familienunternehmen zu tun, die alle die gleichen Werte vertreten. Und da liegt ja auch eine große Chance.
Absolut. Okay. Also finde ich wahnsinnig interessant und relevant. Das Thema, ihr seid mit Open Champion open for business, offen für neue Mitglieder, also alle, die das jetzt hören und Lust haben, sich daran zu beteiligen. Was kostet das? Kann man das so pauschal sagen?
Wir haben jetzt für eine Mitgliedschaft ausgerufen, für ein Jahr ist der Kostenbeitrag 40.000 Euro. Was bekommt man dafür? Nämlich genau, dass wir Ideen validieren. Und wenn jeder sich natürlich überlegt, wenn er seine eigenen Ideen validiert, was das eigentlich kostet und wie lange das dauert, dann ist das ziemlich günstig. Und das andere ist, dass der Open Champion ausschließlich darauf aus ist, zu sagen, das, was dort passiert, das skaliert, dafür sollen Mittel zur Verfügung stehen, damit wir halt immer weitermachen können. Mhm. Und aus den Unternehmen, die dann gegründet werden, soll davon halt etwas zurückfließen, dass einfach weiter daran gearbeitet werden kann. Mhm. Ja, und das ist der Ansatz. Wir sind so weit, dass wir sagen, im ersten Schritt für dieses Jahr wollen wir maximal 10 Mitgliedsunternehmen aufnehmen, weil wir müssen natürlich auch unser eigenes Modell skalieren. Mhm. Das ist gut machbar. Und dann ist das Ziel, dass wir innerhalb von 12 Monaten 2 Unternehmen auf die Beine stellen.
Okay, klar. Dann würde ich sagen, ran an den Telefonhörer und sich auseinandersetzen. Ich glaube, auf openchampion.de, das ist eure Website, ne?
Ja, genau. Da gibt eine Website und man kann sich bei uns melden und wir freuen uns über jeden, der im Machen-Modus ist und soweit ist einzusteigen.
Stark, okay. Und ihr habt auch schon mit einem Unternehmen verifiziert sozusagen das Modell? Oder wie ist da der Stand?
Wir haben es mit einer Idee entwickelt. Wir haben einen Solardachstein entwickelt. Das war eine der Ideen, die wir zu Anfang hatten und die wir dann entsprechend validiert haben, inklusive Geschäftsmodell dazu. Und diese Idee ist jetzt soweit, dass sie in einen Co-Creation-Prozess geht. Das heißt, wir sind in Gesprächen mit Unternehmen, die sich aus verschiedensten Gründen dafür interessieren, den Solardachstein zu fertigen, zu entwickeln, zu vertreiben. Und das ist jetzt quasi dann der Abschluss des gesamten MVP, nämlich zu zeigen, aus dieser Idee, die innerhalb von wenigen Monaten entstanden ist, wird jetzt ein Unternehmen. Und das hat der Open Champion A geschaffen und B in die Freiheit quasi entlassen. Und diesen Prozess, den wollen wir dann entsprechend wiederholen, mehrfach, hundertfach.
Stark. Also ich bin mir sicher, dass sich da einige Unternehmen finden werden, für die das interessant ist. Ich finde das wirklich wahnsinnig interessant. Ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen die Vogelperspektive aufmachen und du als Unternehmerin mal deinen Blick sozusagen sehen auf unsere Wirtschaft, auf unsere Arbeitswelt. Wie siehst du die Zukunft, so die nächsten 1-2 Jahre? Blickst du eher positiv auf die Zukunft oder sagst du eher, boah, wir haben hier Multikrise, hast du nicht gesehen, das wird alles schwierig?
Also grundsätzlich bin ich ein sehr positiver Mensch und gucke sehr, sehr positiv darauf, weil ich einfach auch bei allem, was wir tun, ganz viele Chancen sehe. Gleichzeitig muss ich auch sagen, es ist schon auch gerade sehr herausfordernd, weil ich glaube, dass so ein paar konträre Entwicklungen aufeinandertreffen. Also unabhängig davon, dass wir weltweite Krisen haben, mit denen, glaube ich, die meisten Unternehmen in dieser Form und in dieser geballten Form noch nie zu tun hatten. Mhm. Und wo es einfach auch viel spontanes Handeln geben muss und auch korrigieren geben muss. Das ist gegeben und ich glaube auch, da findet man Wege natürlich mit umzugehen, auch wenn das an manchen Stellen schon wirklich auch echt herausfordernd ist. Die größten, sage ich mal, Hemmnisse, dass wir das auch schaffen können und dass wir auch schneller vorankommen, ist gerade wirklich eine Diskrepanz zwischen dem, was wünschen und fordern wir uns eigentlich aus Sicht der arbeitenden Menschen und was ist jetzt eigentlich, was muss dafür gegeben sein, damit das auch funktionieren kann. Und das macht mir wirklich große Sorgen, weil ich das Gefühl habe, dass wir nicht wirklich schnallen, was so drumherum um uns herum passiert und welche Dynamiken da sind und wir eigentlich in so einen Halten-Modus und Verteidigen-Modus verfallen sind. Das halte ich eigentlich für das Allergefährlichste, weil wenn das nicht ist, dann geht alles sehr, sehr schnell und sehr positiv. Aber das ist schon gerade extrem behindernd. Okay. Und gefährlich. Ich finde, das ist gefährlich und auch in gewisser Weise etwas demotivierend.
Okay. Und hast du irgendwie Lösungsansätze, wie ihr vielleicht auch mit der Marantec-Gruppe da daran geht?
Also der Ansatz ist der, Leistung muss bezahlt werden und Leistung ist auch das Maß der Dinge. Und Leistung ist nicht davon abhängig, wann ich arbeite, wo ich arbeite. Mhm. Das ist mal das Prinzip. Aber wenn ich diese Leistungskomponente nicht mit einbringe, dann kann das nicht funktionieren. Und ich habe überhaupt gar kein schlechtes Gewissen oder Problem damit zu sagen, dass wir weniger arbeiten wollen oder dass wir das anders, unsere Arbeit anders gestalten wollen. Das ist ja auch super. Wir müssen aber auch nur sehen, was muss dafür erfüllt sein, damit das auch funktioniert. Was müssen wir zulassen, wozu müssen wir bereit sein und was müssen wir auch geben wollen, damit das funktioniert. Und da, finde ich, ist eine Diskrepanz. Und dann sind wir halt eigentlich bei diesem Thema Leistung. Was kann ich leisten oder was muss ich leisten, damit es hier funktioniert? Und dann gibt es natürlich Leute, die können das in einer kürzeren Zeit, andere in einer längeren, in unterschiedlichen Rollen. Das, was wir probieren, ist, dass wir in Rollen denken und handeln, also weniger in Positionen, sodass man A, mehrere Rollen haben kann, für die man irgendeine Verantwortung hat, aber auch diese Rollen wechseln kann. Und die kann man dann natürlich, indem ich in Rollen arbeite, kann ich natürlich auch anpassen, dass ich, wie ich gerade mein Leben gestalten möchte. Also wenn ich eine Rolle möchte, die bedeutet, ich brauche mehr Zeit, weil ich mich um jemanden kümmern möchte oder weil ich mehr Freizeit haben möchte, dann kann ich das in einer Rolle besser machen, als wenn ich eine Position eines Vertriebsleiters zum Beispiel habe. Dann kann ich das gar nicht. Und dann leidet natürlich die Arbeit darunter. Also das ist der eine Punkt, in Rollen zu denken. Und das andere ist, wirklich, dass jeder in seinen Rollen auch Verantwortung übernimmt und Entscheidung, weil dadurch sparen wir auch eine ganze Menge Zeit in Abstimmungsprozessen. Mhm. Und dann noch Dinge halt nicht zu tun, die durch digitale Prozesse abgebildet werden können, würde genügend Zeit rauskommen, die ich dann auch einfach nicht mehr einsetzen muss oder für was anderes einsetzen muss. Also ich glaube, wir haben genügend Potenzial, um diese Zeiten herauszuholen, dass jemand sagt, ich möchte weniger arbeiten. Aber da müssen wir auch hinkommen und dann müssen wir auch bereit sein, solche neumodischen Arbeitsweisen, ob es KI ist, ob es irgendwelche anderen Prozesse sind, die einfach auch zuzulassen. Und da tun wir uns mit schwer insgesamt. Und dem versuchen wir auch zu begegnen, indem wir Tools einsetzen, die irgendwie sehr spielerisch sind und in denen wir auch zeigen, dass es für einen selber Vorteile hat. Das sind die Dinge, die wir versuchen, um dem zu begegnen.
Und wie groß ist die Rolle von KI in der Zukunft?
Entscheidend, das ist eine sehr entscheidende Rolle. Es gibt ja eigentlich fast nichts, wenn man sich überlegt, wie sie einfließen könnte, wo es keine Anwendung gibt. Was wir tun seit einiger Zeit, da ist auch unser IT-Team wirklich sehr gut unterwegs. Wir haben ganz viele Dinge ausprobiert, was man, wo man, wie man eigentlich Dinge erzielen kann. Wir sind viel mit Startups in Kontakt, die natürlich KI als selbstverständlich nutzen und einsetzen. Und das wird, das macht mir Angst, wird es so viele positive Dinge mit sich bringen. Und das ist, ja, es ist der Schlüssel dafür, um überhaupt anders arbeiten zu können.
Super, vielen Dank. Also es ist eine sehr positive Schau in die Zukunft.
Absolut, ja.
Letzte Frage. Was glaubst du, wie muss eine Welt aussehen, in der jeder gern zur Arbeit geht?
Eine Welt, in der jeder gern zur Arbeit geht, ist erstmal eine Welt, die Arbeit und Leben nicht komplett trennt. Also wir reden ja immer noch von Work-Life-Balance und gleichzeitig von sinnstiftender Arbeit. Dann denke ich mir, okay, dann ist immer noch irgendwie ein Kampf zwischen jetzt arbeite ich und dann lebe ich. Also das muss ich auflösen. Man muss das, was man tut, auch gerne machen und das auch sagen dürfen. Also ich habe das Gefühl, im Moment ist man ja irgendwie schon aussätziger, wenn man gerne arbeitet. Also insofern darf es da keine scharfe Trennung geben, sondern das, was man tut, muss einem gut tun und muss Teil des Lebens sein und den auch gerne annehmen. Und dann ja, in der Tat muss man Arbeiten nachgehen, die für einen selber sinnstiftend sind. Und es ist natürlich schwer zu sagen, auch in unserem Bereich, naja, ich baue einen Antrieb zusammen oder ich entwickle einen Antrieb und das ist für mich sinnstiftend. Das ist es, kann man ein großes Fragezeichen dran machen, aber sinnstiftend ist halt, mit wem ich das mache, warum ich das mache, was dabei herauskommt, wen ich in meinem Umfeld, in meinem Netzwerk mitnehme und wir gemeinsam Dinge machen. Also es gibt ja viele, viele Formen des Sinnstiftens, auch für Produkte, die da sein müssen, aber irgendwie jetzt nicht so super sexy sind. Und das zu erleben und auch zu sehen, ist halt auch eine Frage natürlich der Emotion. Aber für mich entscheidend ist diese Trennung zwischen ich arbeite und das ist irgendwie ganz schlimm und dann lebe ich und das ist schön, dass wir das einfach auflösen. Und dann kann die Welt auch, ja, kann sehr schön aussehen mit Leben und Arbeiten.
Finde ich eine sehr, sehr schöne Antwort. Und die Frage ist ja auch nicht ganz leicht, muss man sagen. Geht ja fast ins Philosophische. Vielen, vielen Absolut, lieben ja. Dank, liebe Kerstin. Das war ein wirklich sehr aufschlussreiches Gespräch. Ich habe viel mitgenommen und ich hoffe, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt das auch. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und ich sage vielen lieben Dank, liebe Kerstin. Wenn ihr euch informieren wollt, gerade über das Open Champion Programm, wie gesagt, schaut mal auf die Webseite oder schreibt Kerstin direkt an. Kerstin, kann man dich per LinkedIn erreichen?
Ja, kann man, auf jeden Fall.
Okay, dann sucht mal nach Kerstin Hochmüller, ansonsten Open Champion, ihr habt es gehört. Richtig coole Idee. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.